Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr alle da seid, so viele Leute. Ich freue mich extrem auf diesen Morgen heute, für mit euch zusammen euch etwas weiterzugeben von der Bibel. Und wir müssen ein bisschen arbeiten miteinander vor der Predigt noch. Und zwar habt ihr alle bei euch, ich hoffe, da oben, auch die meisten, sollten ein Papier auf dem Sitz haben und ein Schreibzeug. Das dürft ihr jetzt gerne vornehmen. Genau, und zwar, ihr werdet dann hier am Beamer einen Vers sehen. Der wird eingeblendet werden für etwa 30 Sekunden ungefähr. Und die meisten von euch, die werden sofort wissen, was das für ein Vers ist. Die meisten von euch werden wissen, wo der herkommt. Ja. Und eure Aufgabe ist es, aufzuschreiben, was euch in Sinn kommt zu diesem Vers. Also nicht unbedingt, was bedeutet das, was meint das, das dürft ihr auch. Aber zuerst einmal, was kommt mir in Sinn, was weiss ich über diesen Vers? Ist gut? Okay. Das ist der Vers, er bewegt sich dann noch ein bisschen Zeit habt ihr noch. Noch ein bisschen zum Überlegen, zum Fertigschreiben. Haben wir jetzt drin im Thema essentiell. Wir verraten euch jetzt noch nicht genau, was es mit dem Vers zu tun hat, mit heute Morgen. Wir verraten euch auch noch nicht das Thema, aber es ist jemand anderes, der das macht. Und zwar haben wir da immer ein super Theaterteam. Die machen das so genial. Und sie führen uns ein bisschen reinführen in die Predigt, in das Thema von heute. Darf ich dich rauf? Bitte.
Ist euch ein Kalbschnitzel mit den Butternudeln und dem super feinen Bio-Gemüse. Wie das duftet!
Was? Könnt ihr gerade so, als würdet ihr es am liebsten selber essen?
Oh ja! Ich weiss nämlich, wie gut unsere Koch hier kocht. Das ist extrem fein. Sie werden nie bereuen, dass sie sich Zeit nehmen, ansitzen und essen. Wow. Jetzt wünsche ich Ihnen einen guten, geniessen Sie das.
Merci. Ui, ui, ui. Wirklich, ui. Der Brokkoli mit Mandelsplitter. Boah, feine Rüebli. Fenchel mit Käse überbacken, wow. Ah, und die Nüderli, das sieht gut aus. Ah, oh, das Kalbschnitzel. Mit Steinpilzsoße. Oh. Der Hammer. Ach, es wäre wirklich ein Jammer gewesen, wenn ich nicht daher gekommen wäre und mir die Zeit genommen hätte.
Super gut, merci vielmals. Ihr seht, heute Morgen, ich weiß nicht, wer es schon herausgefunden hat, ich weiß nicht, ob ich so herhocke, es schmeckt wirklich gut. So, da bekommst du Hunger. Heute Morgen hocken wir her und das Thema ist Entdecken. Er hat noch nicht angefangen zu essen, er hat zuerst mal geschaut, ja, was ist denn da überhaupt drauf? Und wenn wir das Wort anschauen, ist es schon noch spannend. Entdecken hat sehr viel zu tun, ihr seht, das Fragezeichen ist im Bau von heute mit Fragen stellen, mit schauen, um was geht es denn. Und Entdecken, das Wort selber heisst eigentlich, oder bedeutet, wie eine Decke, ich weiß nicht, ich glaube, ich tue es nicht darüber, ich tue es hier über den Tisch, ich will das nicht kaputt machen. Entdecken bedeutet eigentlich, da ist eine Decke drüber, über irgendetwas. Und wenn wir entdecken, dann wollen wir eigentlich schauen, was ist da drunter, um was geht es, oder? Das ist eigentlich schon das Wort Entdecken. Wir sehen hier auch schon ein bisschen, ja, was ist da? Das, ein bisschen etwas sehen wir. Aber wenn wir entdecken zusammen heute, dann ist es wichtig, dass wir die Decke öffnen und schauen, was ist da drunter. Und das ist alles im Boden. Gleich sind wir über den Tisch da. entdecken. Jetzt, wir haben vorhin eine Übung gemacht, ihr dürft das wieder zu euch nehmen. Vermutlich habt ihr schon bereits entdeckt oder ein oder andere weiss auch schon ein bisschen, woher es geht, was wir für einen Text haben heute Morgen. Wir nehmen das Wunder von euch, hebt mal die Hand auf. Bei wem steht auf seinem Zettel Wunder? Einige haben Wunder drauf. Genau. Bei wem auf seinem Zettel steht 7 Brot? Jemand? 2, 3, ja. Hey, auch ein paar. Bei wem auf dem Zettel steht 5 Brot? Ja, habe ich auch eine Hand gesehen. Aha, jetzt ist schon, hey, was ist das jetzt? 7 oder 5? Wir wissen es nicht. Bei wem steht die Speisung von der 5000? Jetzt gehen viele Hände auf. Bei wem auf dem Zettel steht die Speisung von der 4000? Also, weiß ich nicht, vielleicht ist jemand falsch. Vielleicht müsst ihr ein bisschen zusammen reden mal. Bei wem steht die Speisung von der 15000? Bei niemandem. So. Also es geht heute nicht darum, um richtig oder falsch. Ich kann auch sagen, es ist alles richtig. Die, die die Bibel ein bisschen kennen, die wissen, es gibt beides. Es gibt die Speisung von der 4000, ist eine Geschichte. Und es gibt die Speisung von der 5000. Und die Brote sind eben, eines sind 7 und eines sind 5 Brote. Also ist eigentlich alles richtig. Und 15000 hat zwar niemand aufgeschrieben, ist aber eigentlich auch richtig. Wenn wir das nämlich genau schauen, wenn wir schauen, was steht da in diesem Text, und das genau schauen, wenn wir heute tun, dann merken wir ja, 5000 waren eigentlich nur Männer gewesen. Wir wissen aber, dass Frauen und Kinder auch noch der waren, wenn wir davon ausgehen, vielleicht waren nicht ganz alle der Kuraten, aber wir gehen mal davon aus, dass alle Kuraten waren. Sie hatten alle mindestens ein Kind. Früher hatten wir mehrere Kinder. Man kann die Zahl nicht genau sagen, aber es waren zwischen 15 und 20.000 Leute etwa der. Jetzt, vielleicht bist du da und denkst, ja, weiss es ja nicht, also wieso ist es das so wichtig? Ob jetzt das 5000 waren oder ob es 15000 waren, ich meine, 5 Brot länger, wenn für 5000 noch länger für 15000. Also spielt doch eigentlich nicht so eine Rolle. Wir werden heute Morgen sehen, wieso das eben sehr wohl eine Rolle spielt, wie viele Leute es da waren. Und der Text, den wir zusammen anschauen wollen, der steht im Johannes 6, Kapitel 6, Vers 1 bis 15. Das ist unser heutiger Bibeltext. Und je nachdem, was für eine Bibel das du hast, das du brauchst zum Lesen, ist der überschrieben, in Elbenfeld ist er überschrieben mit Speisung der 5000. Die Schlachterübersetzung, die schreibt die Speisung der 5000. Die Hoffnung für alle, die sagt, 5000 werden satt. Die neue Genfer Übersetzung, die sagt, Jesus gibt einer grossen Menschenmenge zu essen. Und ihr merkt schon hier, das ist so ein bisschen ein Unterschied, schon nochmal in den Überschriften. Wir wissen, die Überschriften waren eigentlich früher nicht in der Bibel gewesen. Die hat man nachträglich erst gemacht, damit man sich ein bisschen besser zurechtfindet. Und etwas, was mir heute Morgen sehr wichtig ist, wir wollen heute Morgen zusammen entdecken. Und gell, wir haben schon ein bisschen angeschaut, wir werden nächsten Freitag noch zusammen anschauen, noch ein bisschen tiefer, wie sind denn die Bibelübersetzungen entstanden, was ist die Charaktereigenschaft für eine Bibelübersetzung, was für andere. Und wenn wir heute Morgen zusammen entdecken, dann ist es wichtig, dass wir das mit einer Bibelübersetzung machen, die ziemlich genau ist. Oder so genau wie möglich. Vor 2 Wochen war Dave da oben, hatte die Predigt gehabt. Und er hat dann gesagt, die Bibel, die ist von Gott eingegeben. Kennt die Bibelstelle, die heisst, alles ist von Gott eingegeben, gehaucht, eingehaucht. Und das ist wichtig, dass wir das irgendwo glauben, dass wir von dem ausgehen. Wenn wir nicht von dem ausgehen, wenn wir nicht daran glauben, dass die eigentliche Handschrift, das, was der Johannes dann mit seinen Händen aufgeschrieben hat, dass das Wort für Wort so hat sollen, aufgeschrieben werden, wie es Gott hat wollen, dann haben wir ein Problem mit dem Entdecken, oder? Dann wissen wir nicht recht, was müssen wir das für eine Basis müssen. Das ist irgendwo ein Glauben, den wir müssen voraussetzen müssen. Und darum ist es wichtig, dass wir, wenn wir entdecken wollen, dass wir eine Bibel nehmen, die möglichst genau ist von dem Wort her. Das heisst nicht, dass die anderen Bibelübersetzungen alle schlecht sind, überhaupt nicht. Aber sie eignen sich nicht so zum Entdecken. Ihr merkt zum Beispiel Hoffnung für alle, die tut das uns eigentlich so ein bisschen auslegen mit dieser Überschrift. Die sagt so, also ein bisschen deutet die an, ja, das sind Haufen Leute, die haben Hunger gehabt, Jesus hat nicht zu essen gegeben, die sind satt worden. Und das ist zum Beispiel etwas von Hoffnung für alle, die es wollen. Wir wollen einen Text, wir wollen den Leuten möglichst erklären. Das ist mir wichtig für heute Morgen. Ich werde vor allem alles Text aus der Elbenfelder Bibel nehmen. Es ist eher eine klare, wörtliche Bibel, dass ihr wisst, warum. Jetzt haben wir heute Morgen das Thema Herrenhocken. Und das ist wunderschön. Man kann hier herrenhocken, man kann das alles studieren, entdecken. Es war vorhin mega begeistert, wow, was ist da alles drauf? Und das ist schon schön, als wenn ihr da hockt. Es ist sogar noch warm. Es ist ein Riesengenuss. Und das ist schön, wenn wir da herhocken. Und das sollen wir immer wieder. Wir sollen begeistert sein über das, was vorbereitet ist. Aber wisst ihr, etwas ist mir heute Morgen wichtig. Gott sagt es, Gott sagt uns, hocken da her, geniessen das immer wieder. Aber eigentlich will Gott noch mehr. Er will eigentlich nicht, dass du da einfach bleibst hocken, nur dass du das isst. Gott will dir eigentlich mehr geben. Eigentlich will Gott, dass du vielleicht mal etwas vorbereitet bringst, dass du die Position von dieser Servierdame einnimmst. Etwas vorbereitet, dass du das bringst, dass du das den Leuten bringst. Aber eigentlich will Gott, dass du schlussendlich mal in der Küche stehst, dass du selber kannst etwas Vorbereitetes den Leuten bringen. Wir lesen im Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Schaut, Gott hat gesagt, es ist gut, da zu hocken. Und das sollen wir tun, immer wieder. Wir sollen uns immer wieder begeistern. Aber wir sollen aktiv werden. Wir sollen Täter werden und sollen das bringen den Leuten. Er sagt zum Beispiel auch, 2. Korinther 2, 15, dort steht, denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Jesus sagt es, ihr seid ein Wohlgeruch. Ihr habt etwas dürfen entdecken, ihr dürft etwas geniessen, aber bringt es raus, bringt es den Leuten, die noch nichts wissen von all dem, die diesen Wohlgeruch noch nicht haben. Und kommt irgendwo dorthin, dass ihr vielleicht mal das anfängt zu verstehen und das bringen. Jetzt, weiss ich nicht, ich weiss noch, die erste Predigt, die Frank hatte da vorne, da hat er irgendwann mal gesagt, das Thema ist jetzt hier, und wir wollen euch die Bibel näher bringen, und er hat gesagt, es geht hier nicht darum, dass ihr müsst die Bibel lesen, jetzt muss ich die Bibel lesen, dass es so sein. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, es geht nicht um das. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt unbedingt müsst die Bibel lesen. Aber vielleicht hockst du jetzt gleich da und denkst, ja, jetzt steht sie da gleich, oder? Es steht ja gleich, sagt er, das müssen kommt jetzt gleich. Ich habe es schon immer gewusst. Ich habe gewusst, die Kampagne soll mich nur zu dem ermutigen. Nein, das will sie nicht. Absolut nicht. Und gell, das klingt jetzt so mühsam, oder? Es ist viel schöner, da einfach zu hocken und das zu essen. Und in die Küche gehen kochen, klingt relativ mühsam. Wisst ihr, wenn es mühsam ist? Mühsam ist, wenn es 20 vor 12 ist, oder merkt, oh, meine Kinder kommen 5 ab 12 hier, im Kühlschrank, tut der Kühlschrank auf, was habe ich, was soll ich überhaupt kochen, und nimmt etwas vor, oh, die Hälfte fehlt schon wieder, und oh, das ist irgendwo Stress, das ist mühsam, oder müsst zusammen das Zeug zusammensuchen. Wisst ihr, wenn Kochen ein Genuss ist? Kochen ist ein Genuss, wenn ihr wisst, erstmal, ja, wie tut man denn das vorbereiten? Das fängt beim Blumenköhli an. Wenn ihr wisst, hey, Blumenköhli, das darfst du im Fall im Kühlschrank nicht neben Apfel tun. Und weißt du, wenn der neben Apfel Lager ist, dann entsteht ein Gärprozess. Und das tut dem im Fall nicht gut. Wenn du weißt, ein Brokkoli, der darf nicht 2 Stunden im Wasser baden verplodern. Der wird flütterig und dann gehen alle Inhaltsstoffe, die wertvollen, die drinnen sind, da hat ganz viel Mineralien drinnen, der Brokkoli. Das geht alles verloren. Wenn du weisst, ich darf dann nur kurz und heiß kochen. Wenn du weisst, ich kann morgen aufstehen, ich komme in die Küche und da ist einfach alles parat. Es ist alles da, was ich brauche. Ich habe nicht einfach ein unheiliges Küchenmesser, wo ich das Zeug nicht schneiden kann. Und ein Mann schon manchmal sagt, soll man ein neues kaufen. Nein, ein scharfes Messer, ein zweischneidiges Schwert. Wenn alles vorbereitet ist, alles parat ist, dann macht Kochen irgendwo Spass. Und schaut, das ist das, was mir so wichtig ist heute Morgen. Ich will euch das weitergeben. Wenn wir entdecken, dann kann es sehr schnell sein, dass das so zum Müssen wird. Und das soll es nicht sein. Gott hat gesagt, ich habe euch alles vorbereitet, es ist alles parat. Aber es ist irgendwo deine Entscheidung. Gell, wir können schon da bleiben hocken, das ist kein Problem. Und schaut, Gott ist ein Gott, der reisst dich nicht in die Küche. Das macht er nicht. Gott sagt, schau, es ist deine Entscheidung. Du musst entscheiden, will ich das, will ich dort weitergehen oder will ich nicht. Oder will ich hier bleiben hocken, will ich das machen. Und wenn du jetzt denkst, immer die Entscheidungen, gegen sollte meine Frau entscheiden, weißt du gut, kannst du mal Adam Messi sagen später, der ist im Fall die Schuld, dass du das immer musst. Ja, wisst ihr, es war eigentlich nicht so geplant, gell? Ganz am Anfang, der Baum von Erkenntnis, von Gut und Böse. Gott hat gesagt, schau, den lass mir bitte sein. Ich will entscheiden. Die Entscheidungen, was gut und was schlecht ist, das lass bis so gut mehr. Ich sage dir schon, was gut ist und mache einfach das, was ich will, was ich dir sage. Adam hat gesagt, nein, hey, ich will im Fall selber entscheiden. Hey. Ich will selber, in dem Innen stehen wir jetzt. Selber schon, das sterbst du. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, ja, was soll ich, soll ich diesen Job, was ist besser, was ist nicht besser. Ja, Gott hat es im Fall nicht so wollen. Gott hat eigentlich wollen, dass wir sagen, hey, die Entscheidung liegt bei mir. Und komm zu mir und ich tue für dich entscheiden. Darum, die Entscheidung, die liegt irgendwo bei dir. Das müssen wir uns entscheiden, wollen wir dort weitergehen. Ich habe noch vorher da hier der Vers, der Vorher-Vers, den ich gezeigt habe, habe ich nur den zweiten Teil vom Vers gezeigt. Wenn wir im Jakobus noch den Vers 21 dazu nehmen, dann steht dort, deshalb legt alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit ab und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Und nachher kommt der, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Gaut, Gott hat das alles parat gemacht. Wir müssen uns zwar entscheiden, irgendwo in das hineinzugehen, aber Gott hat gesagt, es ist alles parat. Und spannend ist, das Wort Sanftmut hier, das kann man auch übersetzen mit Schritt für Schritt kommt das. Das ist nicht so bang und jetzt haben wir die volle Erkenntnis. Es kommt Schritt für Schritt. Wir dürfen hergehen zu Gott und er wird uns Schritt für Schritt die ganze Erkenntnis bringen, was sein Wort ist. Darum entscheide dafür, nimm dir Zeit, zu Gott herzuhocken und lass dich von Gott begeistern. Schaut, wenn ihr da die Schritte seht, von den letzten Sonntagen, das ist eigentlich genau das. Gang her, hock ab, nimm dir Zeit. Letzten Sonntag hat der Urspredigt von dieser Gemeinschaft mit Gott. Such die Gemeinschaft, gang zu ihm, stell dich unter ihn und dann lass dich von Gott begeistern. Lass dich begeistern von dem, was er parat hat für dich. Und schaut, das ist mir heute Morgen so extrem wichtig. Bis vor einer Woche, ich habe schon ziemlich früh angefangen mit dieser Predigt, bis vor einer Woche habe ich noch anders anfangen. Ich habe gemerkt, das ist so wichtig. Wenn wir heute Morgen da sind und einfach anfangen entdecken, dann kann man auf einmal denken, oh, das hätte ich ja nie herausgefunden. Ja, das, wie kommt der auf Sättigung und so? Auf einmal kann das ein Knorz werden. Es kann zu einem Knorz werden, dass wir müssen gehen suchen und wir sehen es manchmal einfach nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen zu Gott, gehen uns von Gott begeistern. Und gell, wenn wir das sind, dann ist es auch nicht schwierig, in dieser Küche zu stehen. Wir haben heute, während wir einen Text anschauen, der für mich oft hat für mich so ein bisschen Fragen aufgeworfen. Und wir haben zum Anfang habe ich gesagt, schreibt mal auf, was euch dazu ist in Sinn gekommen. Die Begriffe. Gell, wo die Kampagne gestartet hat, bin ich gefragt worden, ob ich so eine Predigt würde machen. Ich habe mir das überlegt und dann habe zuerst gedacht, ja, das ist nicht so meins, so etwas, was schon ein bisschen vorgeht, ist einfach so zu machen. Und gleich habe ich gesagt, ja, das Thema ist entdecken. Und ich habe gefunden, Thema entdecken, ja, mal, das ist gut, das ist, da kann ich schon etwas machen. Das mache ich noch gerne, ein bisschen die Bibel vorstellen und schauen, was steht da. Und dann, etwa vor 3 Wochen, habe ich angefangen, die Predigt vorzubereiten. Da habe ich mal in den Text reingeschaut und habe gesehen, es ist Johannes 6, 1 bis 15. Und ich dachte, ja, super. Speisung von den 5'000. Ja, gibt bessere Texte. Oder 10 Kapitel später ist das hohepriesterliche Gebet, wo Jesus für seine Jünger betet. Da ist da etwas drin. Da kannst du entdecken. Da ist boah, mega viel. Aber hier, Jesus hat denen zu essen gegeben, ein Wunder gemacht, keine Ahnung, 5 Brot, ich weiß nicht, wie er das herbricht, aber super, Gott ist gross, Halleluja. Das ist doch gut. Und ich habe so ein bisschen gedacht, weiss auch nicht. Und wisst ihr, das ist ja so. Gott hat ein Wunder gemacht. Und Gott ist gross, aber es ist noch viel, viel mehr in diesem Text drin. Und ja, das Schritt für Schritt habe ich das, bin ich das hergegangen und habe angefangen, das vorzubereiten. Und ich werde euch jetzt etwas von dem weitergeben. Ich werde euch probieren, so ein bisschen einen Wohlgeruch, ich kann euch nicht das Essen bringen, aber es ist ein bisschen Wohlgeruch mitbekommen von dem, was in diesem Text drin verborgen ist. Ja, nach da der Text, ich tue euch den vorlesen, ihr dürft noch mitlesen, die ohne Hei, da steht: Nach diesem ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich daselbst mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als Jesus nun die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, auf das diese essen? Dies sagte aber er aber, ihn zu versuchen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht aus für sie, auf das jeder etwas Weniges bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Jesus aber sprach: Mache, dass die Leute sich lagen. Es war aber viel Gras an dem Orte. Es lagen sich nun die Männer an der Zahl bei 5000. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Gleicherweise auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken auf, dass nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, auf das sie ihn zum König machten, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. So steht es im Johannes Kapitel 6. Und als ich angefangen habe, so ein bisschen das vorbereiten, da bin ich so daher gegangen, ich schaue immer zuerst, ja, wie fährt der Text an? Und hier im Kapitel 6 heißt es nach diesem. Und wir fragen, okay, nach diesem, ja, was ist denn vorher gewesen? Da steht nachher, muss ja etwas vorher gewesen sein. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und geschaut, bin zurückgegangen, bis ich an den Punkt habe, ah, jetzt gibt es einen Wechsel. Und so hat es wie angefangen. Und ich habe weitergefahren und ich habe gemerkt, ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel, ja, auf die andere Seite des Sees ist er gegangen. Was ist für ein See? Was ist die andere Seite? Von wo ist er gegangen? Woher ist er gegangen? Das Passafest ist nahe. Da habe ich mich einfach fragen, ja, hat das in, spielt das eine Rolle? Wieso steht das da? Geht ja hier gar nicht um das Passafest. Also, warum? 200 Denare, was ist das? Habe ich nicht so Bezug dazu. Sagt mir, jetzt geht so nichts. Es ist ein kleiner Bub, da hat 5 Gäste Brot und 2 Fische. Und da habe ich einfach ein bisschen am Kopf kratzen. Gell? Ich war letzte Woche 4 Tage in Deutschland in einem ICL-Seminar. Und das hat am Samstag angefangen. Ich am Freitag am Abend noch Spätschicht gehabt, bin um 11:30 nach Hause gekommen. Und dann steht bei uns, hey, ihr kocht, meine Frau ist noch wach, steht so ein Sack, ihr koche. Und dort drin hat es alles Zeug gehabt, was ich gerne habe. Und meine Frau hat gesagt, ich muss noch sagen, für das Seminar, vom ICL, wir konnten direkt in diesem Gemeindegebäude nicht übernachten. Und ich habe für die Übernachtung ein Bed and Breakfast gebucht. Ich fand, das ist super. Es gibt es morgen, zum Mittag ist sie nie dort. Tipptopp. Ich kam am Freitagabend, 11:30 Uhr, meine Frau ist gekommen. Und ich sagte, schau, ich habe da noch etwas. Nein, alles so feine Sachen drin. Sie sagte, weißt du, hast du dir überlegt? Samstag am Abend, du hast den Schuh bis um 6 Uhr. Die Läden sind dann eher zu. Kannst du nichts zu Nacht kaufen? Du musst etwas zu Nacht haben. Oh, stimmt, ja. Sonntag und dann nach dem Samstag, gell, dann hat die Läden auch nicht offen, da hast du auch nichts zu Nacht. Aha, ah ja, stimmt. Und gell, was haben wir vorhin gesagt, 15'000 Leute. Und ein Junge hatte etwas zu essen gehabt. Leute, ist das logisch? Das ist doch nicht logisch. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass all die Mütter mit ihren Kindern, sie waren so Rabenmütter, sie waren nichts zu essen mitgenommen. Kann doch nicht sein, dass die alle mit hungrigen Bäuchen waren. Ja, aber wieso steht das? Hoffentlich Frau sagt, ja, er hat nicht zu essen gegeben, sie haben genug bekommen. Ja, aber das ist nicht logisch. Schaut, 12 Handkörbe, wieso die 12 Handkörbe? Hat das einen Sinn? Und merkt ihr, entdecken ist so gut. Aber, wir können das noch lange weiterspielen. Entdecken, den Haken. Je länger, was hat es für einen Haken? Ja, je länger, dass du da drin rumstocherst, je kälter wird es essen. Und so ein feines Schweinsplätzchen kalt zu essen, ich weiß es ja nicht, aber... Und das ist irgendwo das Problem. Und schaut, oft geht es uns doch genau so mit der Bibel. Wir hocken uns her, wir wollen anfangen entdecken und dann kommen so Sachen und wir merken, ja, geht irgendwie auch nicht auf, aber ist ja gleich. Ich weiss, das Brokkoli, Nudeln kenne ich, Rüebli kenne ich, komm, ich esse. Also schlussendlich, Gott hat ein Wunder gemacht, Gott ist gross. Ich esse doch lieber. Und wir nehmen uns nicht die Zeit, was braucht, um zu entdecken. Es ist aber gewaltig, wenn wir uns die Zeit nehmen, was da auf das Mal vorkommt. Also, ich bin begeistert von all dem. Ich glaube, ich kann euch heute Morgen auch nicht alles sagen. Ich habe probiert, einzelne Punkte rauszunehmen und heute Morgen weitergeben. Ja, am Freitag, am Abend kann ich noch ein bisschen mehr weitergeben. Die Zeit würde einfach sonst nicht länger. Ich muss habe wieder Spätschicht heute. Ich muss dann arbeiten und ihr möchtet auch nicht so lange da hocken bis am Nachmittag um 2. Darum, ich habe mir Mühe gegeben, euch einzelne Punkte rauszunehmen und das wollen wir jetzt ein bisschen zusammen anschauen. Hier ist eine farbige Sache. Ich habe probiert, die Geschichte kommt ja auch in 4 Evangelien vor. Und jetzt ist es ja so, dass die 4 Leute, das sind 4 einzelne unterschiedliche Personen gewesen. Und jeder hat das ein bisschen auf seine Art und Weise wahrgenommen. Das Geschehen ist jetzt auch so aufgeschrieben. Und ich habe hier probiert, euch einen Text zusammenzubauen aus all diesen 4 Evangelien. Ihr könnt den nicht fließend lesen. Das ist auch nicht das Ziel davon. Aber ich habe geschaut, ja, was sagt der Matthäus dazu? Das ist gelb. Sagt der Markus etwas, was der Matthäus nicht sagt? Was sagt der Lukas, was der Markus nicht sagt? Und was sagt der Johannes? Und habe probiert, so all die Texte zusammenzutun. Und spannend ist, wenn man das mal so anschaut, dann geht einem auf einmal viel, viel mehr auf. Auf einmal merkt man ja in diesem Text, okay, der sagt etwas, was der gar nicht sagt. Zum Beispiel ist da hier, ist mir aufgefallen, und seine Jünger kamen herzu, hoben den Leib auf und begruben ihn. Wisst ihr, beim Johannes hat es geheissen, ja, danach. Und wir haben uns gefragt, was ist denn die Vorgeschichte? Ja, hier bekommen wir etwas mit von dieser Vorgeschichte. Wir sehen es gerade, was die Vorgeschichte ist. Probieren euch das zu erklären. Da, irgendetwas ist da passiert vorher. Da heisst, er ist an einen öden Ort gegangen, besonders. Und das Wort besonders im Berndeutsch würde man vielleicht sagen, so typisch Jesus. Das ist wieder typisch, das ist klar, dass der dorthin geht. Jeder andere würde es nicht, aber er geht. Aber in vielen Übersetzungen, wenn wir nochmal den Johannes lesen, da heisst, Johannes steht das Wort nicht, im Matthäus, da steht, er ist an einen öden Ort gegangen oder an einen Wüstenort. Er ist Wüste, der ist zum Teil übersetzt. Ja, Leute, das war eine Stadt gewesen. Und irgendwo lesen wir, es hat viel Gras gehabt. Ja, eine Stadt mit Gras ist überhaupt nicht Wüste, ist überhaupt nicht öde abgelegen, schon gar nicht. Und wenn wir lesen, die Stadt hat sogar einen Namen, das war Bethsaida. Wenn wir schauen, was ist denn Bethsaida, dann merkt man, das war nicht nur so ein Städtchen. Also irgendwo ist da viel drin. Ich probiere, das reinzunehmen. Wir zuerst einmal die Vorgeschichte, was war vorher. Ich habe nach der Landkarte drauf, sehen wir es von hinten. Und wir sehen ganz da unten, da ist Jerusalem. Vorher haben wir gesagt, wenn man Johannes Kapitel 6, wo die Geschichte steht, zurückgeht, schauen, wo gibt es so einen Bruch in diesem Text, wo ist ein Unterbruch? Dann kommen wir auf Kapitel 5. Kapitel 5 wird erwähnt, dass Jesus auf Jerusalem ist gegangen für ein Fest der Juden. Und die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Bibelkenntnis haben, die wissen, es gibt ein Problem mit diesem Text in Johannes 6. Und ich bin selber auf das Problem gestossen, als ich einfach Kommentare lese. Viele Bibelschläger sagen, dass Kapitel 6 im Johannes-Evangelium deplatziert. Und zwischen im Kapitel 5 war es Jerusalem gewesen, an einem Fest. Und im Kapitel 6 wird das Passafest erwähnt. Die die jüdischen Fest kennen, merken, dass es ein halbes Jahr zwischen. Und viele sagen, der Einschub, der vom Kapitel 5 dort reinkommt, das passt irgendwie, geht das nicht auf. Das sagen viele Ausleger. Ich habe das Gefühl, es geht auf. Ich sage auch, warum es aufgeht. Und es ist aber spannend, wenn man es aus diesem Blick anschaut, weil die Ausleger sagen, ja, das passt nicht rein. Der Johannes, von seinem Charakter her, so wie er schreibt, jedes Mal, der Johannes ein Fest erwähnt, dann sagt er, was es für ein Fest ist. In Kapitel 5 macht er das nicht. Er sagt dort nur einfach, es war das Fest der Juden gewesen. Und weil er im Kapitel 6 das Passafest erwähnt, Johannes steht, das Passa war nahe, sind die davon ausgegangen, okay, das Passafest war nahe gewesen, das kommt gleich. Folglich muss das hier, was in Jerusalem war, in Kapitel 5 das Fest sein, das vorher war. Es muss aber nicht sein, dass das kommt. Das Wort, das im Griechischen dort steht, das nahe heisst, das kann sein, ja, es ist im Moment gerade. Es kann sein, es ist gerade gewesen. Also es muss nicht zukünftig sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass im Kapitel 5 Jesus auf Jerusalem ist gegangen, weil das Passa war, der Karfreitag oder der Freitagabend, wo das Passafest gefeiert wurde, ist es gut möglich, dass er innerhalb von einer Woche von Jerusalem zu Fuß aufgelaufen ist. Ui, jetzt habe ich falsch gedrückt. Aufgelaufen ist, da ins Boot und drüber. Das bringst du her in einer Woche. Meine Frau und ich waren im Frühling zu Israel. Wir haben es gibt einen Wanderweg, der gerade durch Israel läuft. Wir haben dort ein Stück gelaufen, von Tel Aviv runter nach Arad. Und ich habe ausgerechnet, wenn du das in einer Woche laufen willst, dann brauchst du läufst du etwa 28 km am Tag ungefähr. Und das bringst du alles locker her. Also du hättest locker in einer Woche von Jerusalem nicht hochlaufen. Jetzt, was ist in Jerusalem passiert? Spannend war, Jesus war der an diesem Fest. Und er hat eine Diskussion dort mit den Juden. Und zwar diskutiert er mit ihnen über Johannes. Und wir bekommen eine Geschichte, also wird uns eine Geschichte erzählt im Johannes Kapitel 5 von Johannes der Täufer. Der Herodes, der hat nämlich den Johannes der Täufer umbringen lassen. Wenn wir schauen, ja, Herodes, eigentlich, der hat hier unten gar nicht zu suchen. Hier unten war eigentlich das Gebiet von Pontius Pilatus. Der Herodes, der ist eigentlich hier oben, war eigentlich der daheim gewesen. Hier unten hat eigentlich nichts zu suchen, theoretisch. Jetzt, es sind relativ viele Frauen da. Und ich kann euch sagen, die so ein bisschen gerne, früher hat es so eine Serie gehabt, so gute Zeiten, schlechte Zeiten, oder? Da ist einer der mit dem zusammen gewesen, und dann ist der mit dem zusammen gewesen. Und es gibt noch heute so Serien, ihr schaut das nicht so gerne. Aber die das gerne haben, so die Familiensachen, die müssen mal schauen, was da passiert ist in zu dieser Zeit von dem Herodes, was das dort für eine Familienkonstellation war. Ja, das ist Wahnsinn. Also die haben Sachen. Da ist der mit dem und der Frau von dem geraten und das hat noch die Frau vom Bruder geraten. Das ist unglaublich. Ja, wieso erzähle ich doch das? Ja, wieso ist der Herodes der Hunger gewesen? Das Ding ist nämlich, der Herodes, sein Grossvater war ein Priester, ein jüdischer Priester. Und der Herodes, der hat eigentlich ganz viel vom Judentum mitbekommen. Und vermutlich, die Bibel sagt uns das nicht, aber vermutlich war er genau aus dem Grund in Jerusalem, weil er Passa war, weil er das von seinem Grossvater und von seiner Mutter, die eine Jüdin war, mitbekommen hat. Aufgrund von dem war vermutlich der Herodes der. Und das ist die Geschichte, wo der Herodes hat Johannes der Täufer umbringen, und das hat er ja eigentlich nicht wollen, der Herodes. Der hat Johannes eigentlich gern gehabt. Der hat eigentlich gern ihm zugelassen, was der alles erzählt. Er ist aber verführt worden durch seine Stifttochter. Seine Stifttochter hat tanzt vor ihm und er ist sehr verführt worden und sie hat gesagt, hey, hast du mir einen Wunsch? Er hat ihr gesagt, jeden Wunsch, den du hast, erfülle ich dir. Und seine Stifttochter hat ihm nachher gesagt, bring mir auf einer Schüssel den Kopf von Johannes. Der Herodes hat das gemacht und wo Jesus in Jerusalem war, da passiert genau die, also die Geschichte passiert nicht dann, als er in Jerusalem war, aber als er mit den Pharisäern redet, da reden sie über das. Sie reden darüber, dass der Johannes eben erst umgebracht wurde. Und sie gehen dann zum Herodes, wo sie mit der, ich kann euch das jetzt nicht alles erzählen, was sie der geredet haben, aber die Juden waren eigentlich hässig aus dem Gespräch mit Jesus. Und Jesus hat ihnen dort schon gesagt, schaut, ich bin der Sohn von Gott. Und er hat ihnen eigentlich fast das Gleiche gesagt, als er ein Jahr später gesagt hat, als er dann verhaftet wurde. Und schon ein Jahr vorher ist Jesus in Jerusalem gewesen, hat mit diesen Juden das Gespräch geführt. Und die Juden sind direkt zum Herodes, weil die ja nicht dumm gewesen. Die haben ja gewusst, hier eigentlich hat der Pilatus hier zu sagen. Jesus ist aber von da oben, da ist Jesus aufgewachsen, und da oben hat eigentlich der Herodes zu sagen. Und die sind direkt zum Herodes, hat es dem Herodes gesagt. Er hat gesagt, Herodes, da ist einer da, der hält sich für Gott und sowieso. Und der Herodes hat gesagt, oh, Achtung, das wird spannend. Und der Herodes wollte hören, was da genau los ist. Das ist so ein bisschen von Vorgeschichte, was hier passiert ist. Jetzt, seht ihr gerade, warum das spannend ist. Wo ist Bethsaida? Bethsaida ist im See Genezareth, so ein bisschen hier. Ups, ein bisschen hier in diesem Gebiet oben. Da ist es gelegen und das ist eine Handelsstrasse gelegen, da hier, die von Caesarea nach Philippi geht. Und das ist schon sehr bekannt. Es ist dort sehr fruchtbar gewesen. Junger ist die Jordanebene. Das ist ein sehr fruchtbarer Ort gewesen. Der See Genezareth hat sehr ein grosses Fischaufkommen gehabt, denn zumal also dieser Stadt ist es relativ gut gegangen. Man hat die Stadt hier gefunden, man hat Ausgrabungen gemacht dort. Das ist so eine Perspektive von einem Ballon. Man sieht da noch Zeile. Der Ballon auf ein kleines Foto gemacht, so sieht das heute aus von oben. Das Bethsaida. Das ist der Blick, so ein bisschen auf einem Hügel oben liegt das. Man sieht hier runter, auf den See Genezareth irgendwo hier. Die Richtung über wäre Jerusalem und vermutlich ist Jesus da auf das Schiff gegangen und er da übergefahren. Irgendwo da ist er hin und her. Jetzt von Bethsaida weiss man noch mehr, die haben dort Ausgrabungen gemacht und die haben das angefangen, so etwas probiert zu rekonstruieren, angefangen zu schauen, wie ist denn die Stadt gewesen, wie ist das aufgebaut gewesen. Und etwas Spannendes, ihr seht hier, das ist etwas von einem Palast in der Stadt redet. Also, da hat irgendjemand hat da einen Regierungssitz gehabt, in diesem Bethsaida. Wir wissen auch wer, das war nämlich dieser Typ da gewesen. Und dieser Typ hat auch Herodes geheissen, nicht Herodes Antipas, sondern Herodes Philippus. Und der Herodes Philippus war der Halbbruder von Herodes Antipas. Herodes Antipas war der, der schlussendlich nachher oder Jesus verurteilt hat. Und das Spannende, der Herodes Philippus, der hatte eine Frau gehabt, Salome. Und die Salome war die Stieftochter von Herodes. Also sie war eigentlich die, die schuld war, dass der Johannes geköpft war. Das war seine Frau. Eigentlich die Stieftochter von seinem Bruder. Das kann man nachlesen. In der Bibel nicht, da steht es nicht drin, aber sonst in den Geschichtsgeschreibungen findet man das. Ja, und jetzt verstehen wir, wieso geht Jesus dort her? Und wir verstehen, die Speisung von den 5000. Es waren 15'000 Leute, von wo sind da all die Leute gekommen? Ja, Haufen von diesen Leuten sind von Jerusalem mitgekommen. Die wollten schauen, was geht jetzt da. Die waren ja irgendwo involviert in das Gespräch. Die haben gemerkt, da ist ein Disput irgendwo. Johannes der Täufer, müsst ihr wissen, das war ein grosser Führer, eine grosse Persönlichkeit gewesen. Und der Herodes hat den umbringen auf einen Wunsch von ihr. Und Jesus geht genau dorthin, wo die wohnt. Genau dorthin. Ich weiß nicht, wie die Leute gedacht haben. Aber vielleicht haben die gedacht, ja, was macht er dort? Jetzt ist er der grosse Führer. Er hat selber gesagt, ich bin mehr als Johannes. Geht jetzt den umbringen? Oder die waren irgendwo gespannt. Was läuft denn da? Hä? Und darum merken wir irgendwo die Vorgeschichte. Das wird auf einmal mega, mega spannend. Und darum, wenn wir Texte anschauen, wenn wir anschauen, was ist denn da drunter, dann ist es wichtig, dass wir irgendwo schauen, in welchem Kontext steht das Ganze. Also, was ist da irgendwo rundum passiert? Schnell weiter, Vetter. So. Was ist da rundum alles gegangen? Das ist irgendwo sehr wichtig, oder? Dass wir das verstehen. Und auf das Mal bekommen Geschichten noch ganz andere Bedeutung. Wir wollen noch ein bisschen weitergehen. Je nach wieder das probiert zusammen zu setzen. Ich tue das jetzt nicht alles vorlesen. Da. Sonst, dass wir nicht zu lang werden. Ich möchte noch aus dem weiteren Text wieder zwei Sachen rausnehmen. Zwar, es war das Passafest, der Juden war nahe. Für 200 Denare und die 5 Gerstenbrote. Das möchte ich euch mit euch schnell anschauen. Ja, was hat das auf sich mit dem? Zuerst mal zu diesen 200 Denar. Das ist nicht, das ging mir relativ schnell raus. Denare ist zumal das Zahlungsmittel gewesen. Mit dem hat man gezahlt. Die haben ungefähr so ausgesehen. Es war meistens eine Prägung drauf gewesen vom jenigen Zuständigkeitsbereich. Oder wir kennen die Geschichte, wo Jesus sagt, ja, nach dem Steuerzahler, oder? Wem sind die Steuern? Und Jesus sagt, ja, welcher Kopf ist auf dieser Münze? Ja, der Kopf vom Kaiser. Also, ich gebe dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. So hat die ausgesehen. Und ein Denar war ungefähr ein Tageslohn. Ein einfacher Legionär hat etwa 225 Denar verdient. Also, wenn wir nachher im Text lesen, er hat gesagt, ja, für 200 Denar reicht nicht Brot zu kaufen. Dann hat er gesagt, das reicht nicht mal ein Jahreslohn. So viel haben wir gar nicht dabei, wir als Jünger, aber es längt nicht mal. Dann das Zweite ist das Passa, das da irgendwo erwähnt wird. Ihr seht hier ein Foto von einem Passa-Tisch. So feiern das die Juden heutzutage noch. Feiern. Wir können das alles erklären, das hat alles eine Bedeutung. Wieso sind die Eier drauf, die bitteren Kräuter? Das ist so, wie es die Juden heutzutage feiern. Das ist das, was sie am Freitag, am Abend machen. Früher, zur Zeit von Jesus, haben sie es noch nicht so gefeiert. Das ist am Freitag, am Abend. Ah, das Entschuldigung, jetzt war ich eine Zeit schon. Man sieht hier den jüdischen Jahreskalender, man sieht ungefähr, wo das passt. So, drei kommt da, 4. bis 11. April, so in dieser Zeit innen war. Darum verstehen wir auch, wieso es viel Gras gehabt an diesem Ort. Das war im Frühling. Das ist erst gesprossen, darum hat es dort Gras gehabt. Darum war es in diesem Moment nicht einfach nur Wüste und trocken gewesen. Wir sehen auch, was gehört denn eigentlich zu diesem Pessach? Und wir sehen, das sind die hebräischen Begriffe, das ist Emot, aber wir sehen im Exodus, also im Mose, in den Mosebüchern, da wird eigentlich das eingeführt. Dort wird eigentlich gesagt, was gehört alles dazu, wie muss das ablaufen? Und es wird dort auch gesagt, dass das eben nicht nur der Freitag am Abend ist, das Pessach, wo das Schaf geschlachtet wird, sondern dass das eine ganze Woche weitergeht. Und in dieser Woche nach Pessach ist das da, das Chagamatzot. Das ist das das Fest von der ungesäuerten Brot. Und das geht 7 Tage lang ab dem Freitag. Wir haben vorhin gesagt, Jesus war am Freitag in Jerusalem. Und es ist möglich, dass er innerhalb von diesen 7 Tagen, bis er raufgelaufen ist, distanzmässig ist das möglich. Das ist machbar, das geht. Ja, auf das Mal kommt da das, wenn wir uns vorstellen, die waren in diesem Fest von dem Brot, von der ungesäuerten Brot. Was ist denn das? Und das waren die Matzen, sagt man denen. Es war so, Jesus hat, als er das eingeführt hat, das Pessach im Mose, dann hat er gesagt, macht das Fest, feiert es so, und in der Woche nachher tut jeden Tag die ungesäuerten Brot essen. Das soll euch erinnern daran, wie, dass ihr schnell aus Ägypten fliehen müssen. Sie hatten dann nicht Zeit gehabt, um der Teig lasst zu werden und eben die normalen Brot zu backen, sondern sie schnell müssen gehen. Und darum haben sie diesen ungesäuerten Teig mitgenommen. Das hat die Israeliten daran erinnern, an das, an den Auszug aus Ägypten. So hat Jesus ihnen eigentlich gesagt. Die Juden, so wie sie halt sind, die machen immer aus etwas, aus einem Gebot, machen sie noch 2-3 Gebote, ein bisschen mehr. Die haben das dann extrem stark anfangen verbinden mit dem Pessach. Und wir sehen das, es ist nicht so ein gutes Foto, ich habe nicht viel Besseres gefunden. Man sieht da die Löcher in diesem Brot drin. Was man nicht sieht, ist die Striemen. Eigentlich eine richtige jüdische Matze, die hat noch so Striemen drauf. Und die Juden haben dem Bedeutung gegeben. Die haben auch gesagt, die Löcher die stehen eigentlich für Dornenkronen, wo Jesus aufgesetzt ist worden. Das steht wieder drauf, für die Löcher. Und die Striemen jetzt nachher, die stehen für die Schläge, die Jesus hat bekommen. Und noch heute tut die Juden das sehr, sehr stark mit dem Tod von Jesus verbinden. Und die haben das aber schon dann gemacht, wo Jesus noch nicht gestorben ist. Das Matzenfest ist extrem stark verbunden worden mit Pessach. Und die haben das irgendwo gefeiert und die haben das so stark aufgehoben, dass sie dem Brot fast eine spezielle Bedeutung haben zugeschrieben. Jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen, da ein bisschen weiter, auf die Karte, jetzt ist es so, die Leute waren dem innen gewesen, die haben die ungesäuerten Brot müssen essen. Jetzt ist aber Jesus... Jesus war hier in diesem Gebiet. Und wisst ihr, das Gebiet dort, das war nicht ein jüdisches Gebiet. Und die Leute, die waren zwar der, die hatten zwar zu essen gehabt, aber was sie nicht hatten an diesem Abend, war die Matze. Die haben die ja nicht dürfen mitten auf den Weg, die haben nicht älter als einen Tag alt dürfen sein, weil sonst hätte es können sein, dass ja die auf das Mal sauer werden. Das haben sie nicht gekannt, die haben sie dort auch nicht einfach so hurti schnell bekommen. Und Jesus hat wie diesen Brauch aufgenommen. Er hat diesen Brauch aufgenommen und gesagt, okay, das ist euer Brauchtum und Geld. Wir erfahren das später noch etwas, wie streng dass sie das gehalten haben. Jetzt muss ich da nochmal ein bisschen führen. So. Also das Zweite, was wichtig ist, wenn wir anfangen, erforschen, dann beachtet die Lebenskultur. Schaut, was ist denn gelaufen? Wie haben die gelebt? Was ist denn wichtig gewesen? Oftmals ist dann ganz anders wichtig gewesen, als das, was heute uns wichtig ist. Wir wollen noch ein bisschen weitergehen in diesem Text. Im nächsten Teil möchte ich mit noch anschauen. Jesus aber nahm die Brote, blickte auf gegen den Himmel, segnete sie und brach die Brote. Und dann sagt er, sammelt die übrig gebliebenen Brocken auf, dass nichts umkomme. Die zwei wollen wir auch noch anschauen zusammen. Zuerst mal die Körbe, was waren das für Körbe? Das ist ein griechisches Wort, das da steht. Ich kann das nicht aussprechen, auch nicht so gut griechisch, eigentlich gar nicht. Kopinos heisst es. Das waren die Art Körbe und ich muss mir vorstellen, die Leute haben die gebraucht, dann zum Äst zusammensammeln ungefähr. Sie sind viel gebraucht worden. Ich muss sich vorstellen, heute wie ein Rucksack, der etwa 22 Liter Fassungsvolumen hatte, etwa so gross waren die. Und das ist ja auch noch, oder, wenn man nur den Johannes liest, und davon ausgeht, dass sie irgendwo in der Wüste waren, haben nichts zu essen gehabt. Ja, von wo kommen denn auf einmal die Körbe her? Von wo nimmt es den? Es steht nie, dass er die Körbeverwehrung gemacht hat. Von wo kommen denn die Körbe, wenn sie ja nichts dabei hatten? Ja, die Leute haben sehr wohl Sachen dabei gehabt, die haben auch Körbe dabei gehabt. Darum waren die Körbe da gewesen, wo sie dann die Brocken aufsammeln konnten. Spannend ist, das erzähle ich nicht heute, die am Freitag am Abend da sind, werden etwas von dem hören, was sich noch auf sich hat. Wieso? Er hat ja gesagt, die Brocken aufsammeln, damit nichts kaputt geht. Es ist noch spannend, wieso sagt er das? Eigentlich hätten sie müssen das Brot ja wegtun. Das hat, nach ihrem Brauchtum hätten sie das nicht aufbewahren dürfen. Ja, haben die Jünger jetzt 12 so Rucksäcke voll Brot sollen essen? Was hat er denn mit dem gemacht? Das ist ganz, ganz ein spannendes Ding. Schauen wir heute nicht an. Die am Freitag kommen, wir werden es dann ein bisschen anschauen. Was meint er da? Die Geschichte, die ist noch ein bisschen weitergegangen. Die war nicht einfach fertig mit dieser Speisung, sondern direkt nachher sagt Jesus am Schluss, sagt er nach ihnen, geht anfangen, das sagt er zu den Jüngern, geht anfangen ins Boot, geht anfangen wieder retour, ich tue hier noch die Leute verabschieden. Und dann kommt die Geschichte, die wir kennen, der Sturm auf dem See, wo war, er entlädt dort die Leute, seine Jünger, das ist die Geschichte, kommt irgendwo dort drinnen. Und am nächsten Morgen merken die Leute, gestern Abend sind die Jünger selber weggegangen, allein im Boot, und sie gehen nach Jesus suchen am Tag drauf. Und sie finden Jesus auf der anderen Seeseite in ihrer Synagoge. Man weiß nicht, ob es genau die war. Man hat dort Synagogen gefunden. Es gibt Leute, die sagen, du kannst hier genau auf dem Boden stehen, wo Jesus gestanden ist und predigt hat. Es ist nicht ganz erwiesen, dass wirklich die Synagoge noch steht, wo Jesus gelehrt hat. Aber das ist ein Bild von einer Synagoge, wo dort das Kapernaum steht, da wo Jesus am Tag drauf ist gegangen. Und jetzt passiert am Tag drauf ganz eine spannende Geschichte. Und zwar kommen die Leute, die vom Vorabend schon dort waren, die kommen jetzt zu Jesus und es sind wieder mal die Pharisäer, die ihn angreifen. Und die kommen und sagen, hey, deine Jünger, die haben etwas Schlimmes gemacht. Die haben die Hände nicht gewaschen, als sie Brot gegessen haben. So kommen die Pharisäer zu Jesus. Ja, wieso ist das schlimm? Ja, das ist sehr wohl schlimm, weil es das Fest von der ungesäuerten Brot ist. Die dürfen nämlich kein einziges Restchen darf an denen sein von irgendwelchem Sauerteig. Und ja, das ist so spannend gewesen. Die ziehen das alles bis heute durch. Als wir in Israel waren, als wir am Laufen waren, da haben wir an einem Tag ist ein orthodoxer Jod gekommen, das fast an uns vorbeigerannt, im Galopp ist der da gekommen. Und dann hat er dann angehalten bei uns, hat mit uns angefangen zu reden. Und sein Sohn, der war weit hinter. Und er hat dann berichtet, er gesagt, hey, muss mich noch ein bisschen bewegen. Wir sind dann auch zur Zeit von Pessach sind wir da gewesen, in Israel. Er hat gesagt, weißt, ich muss mich noch ein bisschen bewegen und dann muss ich heim putzen. Er sagt, ja, was muss ich heim putzen? Ja, weißt, ich muss das ganze Haus rausputzen. Und dann hat er uns erklärt, was die streng orthodoxen Juden, was die heute machen, wie die ihre Häuser rausputzen. Und da darf niemand mehr im ganzen Haus, darf kein einziges bisschen Sauerteig mehr sein. Niemand mehr. Und die haben ganz spezielle Vorschriften, so wäschende Vorschriften. Du darfst das nicht, das Geschirr zum Beispiel, das du dann nachher brauchst in dieser Woche, das darfst du nicht waschen mit dem Wasser aus dem Wasserhahn. Und vielleicht ist da irgendwie durch irgendeinen Umweg mal noch ein bisschen Sauerteig reinkommen und dann tust du es verunreinigen. Also, die müssen das waschen mit frischem Quellwasser. Und das Spannende ist, der hat uns das so erzählt. Wir waren unterwegs, zwei Tage später, am Laufen gewesen, seit zwei Tagen. Und dann kamen wir am Abend, es war um die 6 Uhr oder so, langsam auf Eindruck, kamen wir an einen Ort, und das war eine Quelle gewesen. Und unterhalb von dieser Quelle war so ein Becken gewesen, ein grosses. Meine Frau und ich sind so da und gesagt, das ist echt das Komische, das ist noch lustig da. Das sieht ein bisschen aus wie so ein altes römisches Bad oder so. Auch irgendwie, die mich kennen, ich du so dermassen gerne duschen, oder? Ich muss mir vorstellen, ich bin da zwei Tage unterwegs, im Laufen, nicht können duschen, das ist perfekt. Ich bin dort her, in das Becken oder war mit ihr gewaschen, wunderbar, super gewesen. Ein bisschen später musste das Zelt ein bisschen weiter weg von diesem Becken das Zelt aufgestellt, haben wir jetzt Nacht gekocht, es ist dunkel geworden, dann kommt das Auto zu fahren. Es sind Leute ausgestiegen, die sind dort um das Becken rum und die dort irgendetwas mit, dachte, was machen die dort? Und irgendwann sind wir gegangen, ja, was haben die gemacht? Das waren Joden, das war Quellwasser. Die mussten ihr Zeug reinigen, dort im frischen, sauberen Quellwasser. Wenn die gewusst hätten, dass da ein Hater im Bad hat, meine Güte, die Arme. Aber merken Sie, das ist genau so, sind die Pharisäer gekommen. Die haben deine Jünger, die haben Brot gegessen und die Hände nicht gewaschen. Das ist so schlimm. Und Jesus sagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Er sagt, ich habe leider die Volksbibel nicht gelesen. Jesus sagt dort, wisst ihr, nicht das, was ihr einnehmt, das ins Mund geht, tut euch verunreinigen, weil das esset ihr, der verdaut und ihr schiesst es raus. Jemand mit diesen Worten sagt es Jesus dort. Sagt, das verunreinigt euch nicht, aber was in eurem Herz in ist, was da rauskommt, das verunreinigt euch. Und das ist das, was euch prägt. Und mit diesen Fragen sind die Pharisäer da zu Jesus gekommen. Und nachher gibt Jesus ihnen auf diese Frage Antwort. Und er sagt, eure Väter haben das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, auf das man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Das sagt Jesus ihnen dort, auf ihre Frage. Er sagt, hey, eigentlich sagt er ihnen dort, ihr seid so religiös. Ihr habt irgendwelche religiösen Pflichten, die ihr tut, wo ihr das Gefühl habt, dass ich muss das machen, sonst bin ich unrein. Und ihr seid in so einer religiösen Gesetzlichkeit gefangen, weil ihr habt gar nicht begriffen, um was es geht. Eigentlich sagt ihr ihnen das vom Anfang. Er sagt eigentlich, ihr habt nicht entdeckt. Da, über euch ist eigentlich eine Decke und ihr habt schon... Es geht gleich oben. So. Ihr seht schon, da ist etwas drunter. Das sieht man ja, oder? Aber ihr habt eigentlich, Jesus sagt, das sind viele, das sind die verblendet, ihr habt nicht gesehen, was da drunter steht. Es geht um viel, viel mehr. Er sagt ihnen, ich bin das Brot vom Leben. Spannend, was genau ein Jahr später passiert. Ein Jahr später finden wir den Text. Da sagt Jesus, und er nahm das Brot, dankte, brach, gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Der Text steht ein Jahr später in der Bibel. Und es ist das Abendmahl, das Jesus dann mit seinen Jüngern einführt. Er sagt, schau, das ist mein Leib und ich bin eigentlich der Rettung. Genau ein Jahr später. Und wenn wir nochmal ein bisschen zurückkommen zum Anfang, merken, schau, es ist irgendwo deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, willst du irgendwo etwas mehr, willst du dich begeistern, willst du entdecken und willst du dich brauchen von diesem Gott? Oder willst du sagen, irgendwie, ich will es lieber nicht. Und wenn du das aber machst, wenn du Zeit nimmst, wenn du herhockst und dich lässt begeistern für Gott, dann kannst du auf einmal ein Wohlgeruch sein. Und gell, wenn du auf einmal deinen Arbeitskollegen kannst, erklären, warum das so und so ist, dann ist das etwas anderes. Wenn du nicht musst da sein und auf die Mauer lästern sie wieder um die Christen ab und du musst sagen, ich bin im Fall auch so einer. Aber es hat SCB gestern gemacht. Und da musst du dich nicht verstecken. Du weißt, ich habe einen grossen Gott. Und ich bin begeistert von diesem Gott. Und weißt, ich bin dir ein Wohlgeruch, ob du es willst oder nicht. Das ist mein Auftrag, ich bin begeistert von diesem Gott. Und das ist das, was ich heute weitergeben. Es gibt noch viel mehr in diesem Text, aber ich möchte, dass ihr heute mitnehmt, hey, das ist ein grosser Gott. Und sein Wort, das er uns gegeben hat, da ist so viel drin, was dein Leben verändern kann und dich begeistern kann. Wir haben da vorne das Abendmahl vorbereitet. Und die Band kommt dann auch wieder vor und die singen dann noch ein Lied. Und nimm dir schnell Zeit und überleg dir, hey, wollt ihr das? Wollt ihr von diesem Gott mich begeistern? Und wollt ihr das Abendmahl nehmen, im Gedenken daran, das, was Jesus da hat für mein Leben? Und du darfst einfach vorkommen. Wir dürfen es nicht austeilen. du darfst kommen, wenn du findest, es ist gut und wenn es für dich Zeit ist, dann komm da vorne und nimm das Abendmahl für dich als Geschenk, das Gott dir gibt. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann dürft ihr gerne raufkommen. Vater, ich möchte dir vielmals Merci sagen für dein Wort. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns das gegeben hast, dass wir uns dürfen beschenken und dürfen begeistern von dir, Vater. Danke vielmals für das, was du da hast, dass du irgendwo gesagt hast, dass du die Entscheidungen uns abnehmen willst, Vater. Dass wir dürfen zu dir kommen und uns von dir dürfen leiten, Herr. Herr, wir müssen nicht einfach immer alles selber entscheiden, sondern dürfen es dir hergeben, dürfen wissen, du bist ein guter Gott, du führst uns. Danke vielmals für dein Wort, das so fähig ist, uns zu begeistern, das fähig ist, uns zu leiten, Herr. Herr, ich möchte dir erstens sagen, für jeden, der da ist heute Morgen, möchte ich bitten, dass du mit jedem auch mitgehst in die nächste Woche, dass du uns segnest und mit uns bist, dass du uns hilfst immer wieder, dass wir dürfen ein Wohlgeruch sein für die Menschen, die um uns herum sind, Herr. Dass wir dürfen das von dir weitergeben, was wir von dir direkt dürfen empfangen. Danke vielmals, du bist ein gross und mächtiger Gott. Amen.